Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Kolossee, im zweiten Kapitel. Ich lese daraus die Verse 12 bis 15 nach der Lutherübersetzung 1984. Mit ihm, Christus, seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus.
Ich bete. Hab Dank für dein Wort, du guter Gott. Hab Dank, dass wir es lesen, dass wir es hören können. Aber hab Dank vor allen Dingen dafür, dass es nicht toter Buchstabe bleibt, sondern dass dein guter Geist es uns lebendig werden lässt, dass es zur Anrede an uns wird, dass es uns zu Herzen geht, dass es unser Leben verändert, Allmacht prägt, dass es uns hilft, Richtung zu finden, die Perspektive fürs Leben nicht zu verlieren, Hoffnung zu bewahren, dir zu vertrauen in allem. So rede du jetzt, hilf uns recht zu hören, jedem Einzelnen so, wie es für ihn gerade gut und richtig ist. Amen. Liebe Gemeinde, in der St. Veit-Michaels-Kirche unten im Dorf, im Ort, ist heute Morgen Konfirmation. Dieses kirchliche Fest gibt es bei uns Baptisten nicht, da wir keine Kinder taufen, sondern nur Menschen, die ihren Glauben bekennen und daraufhin sich taufen lassen. In der Konfirmation bestätigen in der Regel 13 bis 14 Jahre alte Mädchen und Jungen ihre Taufe. Bekennen sie ihren Glauben an Jesus Christus. Glaube und Taufe gehören zusammen. Ohne Glaube ist die Taufe leer. So können wir auch in unserem heutigen Predigttext in Vers 12 lesen. Wir haben ihn ja hier noch vor Augen und haben es auch gerade gehört. Nun sei es einmal dahingestellt, ob immer alle Konfirmandinnen und Konfirmanden so klar ist, um was es da geht bei der Konfirmation, ob sie wirklich ernsthaft ihren Glauben bekennen. Und man kann sich durchaus fragen, ob es sinnvoll ist, diese Feier an ein bestimmtes Alter zu binden. Denn der Glaube ist ja eine zutiefst persönliche Angelegenheit. Zu dem einen kommt er schon früh, in Jugendjahren. Zum anderen eben erst im hohen Alter, wieder zu anderen irgendwo dazwischen oder eben auch gar nicht. Es geht nicht darum, irgendetwas für wahr zu halten. Das meint Glaube nicht im christlichen Sinne, sondern es geht, und das ist der Kern von Glauben, um Beziehung. Und auch das lesen wir in unserem Predigttext. Glaube, christlicher Glaube, bedeutet zu Jesus eine ganz besondere Beziehung zu haben, konkret mit ihm in der Taufe begraben zu sein und aufgrund des Glaubens an die Kraft, durch die er Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, eben auch mit ihm auferstanden zu sein. Das ist eine Form von Beziehung, die es sonst so nicht gibt, so eng mit dem Schicksal eines anderen verwoben. Glaube und Taufe gehören so eben aufs Engste zusammen. Die Taufe macht sichtbar und erfahrbar, was der Glaube bedeutet, was er beinhaltet, was er bewirkt. Und jetzt zitiere ich einmal den Vers 12 nach einer anderen, nach einer moderneren Übersetzung, die der guten Nachricht. Da heißt es, Als ihr getauft wurdet, seid ihr mit Christus begraben worden. Und durch die Taufe seid ihr auch mit ihm zusammen auferweckt worden. Denn als ihr euch taufen ließt, habt ihr euch ja im Glauben der Macht Gottes anvertraut, der Christus vom Tod auferweckt hat. Konfirmation. Ich bekräftige, ich erinnere das, was ich in der Taufe bezeugt habe. Und es wird mir erneut bestätigt. Ja, du bist getauft. Aufgrund deines Glaubens gehörst du zu Jesus Christus und hast Anteil an seinem Tod und an seiner Auferstehung. Konfirmation. Ich habe angefangen, Jesus Christus zu vertrauen, habe dies in der Taufe festgemacht. Und dieses Vertrauen hat sich bewahrheitet und bewährt. Neues Leben hat begonnen. Und diesen Schritt bestätige ich eben jetzt erneut und lass mich erinnern an das neue Leben, das damals begonnen hat und das ich heute führen darf. Denn das kann im Laufe des Lebens, im Laufe des Christseins schon hier und da arg in Vergessenheit geraten. Das Leben als Christ ist ja nun nicht den ganzen Nöten und Problemen menschlichen Lebens entnommen. Wir tragen alle unsere Erinnerungen und Erfahrungen in uns. Und da sind ja nicht nur die Guten und die Frohmachenden, sondern eben auch die, die uns zusetzen. Ja, die geradezu manchmal traumatische Art sind. Besonders Erfahrungen aus der Kindheit oder Jugend, die dann besonders im Alter wieder auftauchen, in Nachtträumen oder auch Wachträumen. Oder auch einfach so, weil man sich zurückbesinnt. Wer viel Zeit hat, der hat eben auch viel Raum zum Grübeln. Wie viele alte Männer kämpfen mit ihren Kriegserinnerungen? Wie viele Frauen kommen all die schrecklichen Bilder der Flucht wieder hoch? Doch diese sicher tatsächlich oft traumatischen Bilder und Erlebnisse, sie wurden nie bearbeitet. Sie wurden verschwiegen, verdrängt, vermeintlich vergessen. Aber sowas vergisst man nicht. Da sind Bilder, die haben sich tief eingebrannt in die Seele. Vor kurzem ist eine Frau verstorben, die ich noch in recht hohem Alter taufen durfte in Herford. Ihr Mann, deshalb hatte sie so lange mit der Taufe gewartet, weil sie hoffte, er würde auch noch zum Glauben finden. Aber ihr Mann wollte vom Glauben nichts wissen. In seiner Jugend und auch als erwachsener Mann muss er schon ein arger Lästerer gewesen sein. Ich habe zu ihm eine gute Beziehung entwickeln können. Ich habe ihn später auch beerdigt. Wie oft hat er nachts nicht schlafen können, weil diese entsetzlichen Bilder, wie Menschen, wie Männer, die ihm gegenüberstanden, durch seine Gewehrsalven einfach umfielen und starben. Und wie Kameraden durch Handgranaten um ihn herum zerfetzt wurden. Diese Bilder kamen jetzt im Alter, im Traum immer wieder hoch und ließen ihn eben keinen Schlaf mehr finden. Ich habe mit ihm und mit seiner Frau oft gebetet. Darauf hat er sich eingelassen. Er hat beim Beten zumindest dabei gesessen. Aber es war zu spüren, da ist eine Blockade, die das nicht an ihn heranlässt. Und auch als ich ihn einmal im Krankenhaus besuchte und er gerade so wirklich auch auf der Kippe stand, da hat er es zugelassen, als ich ihn fragte, darf ich für Sie beten? Ja. Aber er hat keine Entscheidung für sein Leben treffen können. Zumindest nicht öffentlich. Wer weiß schon, was im Inneren eines Menschen passiert. Aber er hat es dann auch im Sterben schwer. Diese ganzen Lasten der Vergangenheit haben ihn bis zum Schluss nicht in Ruhe gelassen. Konfirmation. Du darfst dich erinnern lassen, dich darauf neu einlassen, dass du ein neues Leben bekommen hast. Dass die Vergangenheit nicht mehr zählt, du sie nicht mehr verdrängen musst, du sie bearbeiten, ansehen kannst, weil sie ihre Macht über dich verloren hat. Sie zählt nicht mehr, sie muss nicht mehr dein Leben bestimmen, sie muss dir nicht mehr schlaflose Nächte bereiten. Was du da an Schuld auf dich geladen hast, erledigt, vergeben. Und was dich da sonst so belasten könnte, der auferstandene Christus sagt, werft alle Sorgen auf mich. Ich sorge für euch. Er hat sie euch doch schon längst abgenommen. Du hast doch ein neues Leben. Damals hast du es bekommen, als du zu glauben begannst. Damals, als du getauft wurdest, da ist doch dein altes Leben, da bist du doch mit Christus gestorben. Und mit dir diese schmerzlichen Erinnerungen und Erfahrungen deiner Vergangenheit ersäuft sozusagen. Ja, und auch das, was du danach erlebt hast, traurige, schmerzliche Erfahrungen, auch sie sind Vergangenheit, Konfirmation. Du darfst heute deine Entscheidung für Christus bekräftigen und neu anfangen. Auch deine jüngere Vergangenheit muss dich nicht mehr runterziehen, muss dich nicht mehr belasten. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Auch als Christen haben wir immer wieder noch damit zu tun, dass wir Fehler machen, dass wir anderen etwas schuldig bleiben, dass wir an uns selbst schuldig werden und dass wir spüren, dass wir uns gegen Gott gewandt haben, hier und da, und ihm auch, unserem Glauben an ihn, nicht gerecht geworden sind. Doch diese Schuld muss uns nicht mehr belasten. Sie muss uns nicht das Herz schwer machen. Und Gott straft uns auch nicht, weil wir dies oder jenes getan haben. Aber auch dieser Gedanke, diese Vorstellung begegnet mir auch unter Christen immer wieder. Das geschieht mir ja ganz recht. Ich bin ja selbst schuld. So höre ich dann in Gesprächen mit Menschen, die an einer schweren Krankheit leiden und nicht geheilt werden, obwohl doch so viele für sie beten. Da war eine Frau, die war psychisch sehr labil. Ja, krank und aufgrund dessen früh verrentet. Dann haben ihr sehr fromme Freunde eingeredet, sie solle nach Nigeria fliegen. Da gäbe es einen Pastor, der mache nicht nur körperlich Kranke heil, sondern eben auch solche wie sie, die an der Psyche krank wären. Sie hat es gemacht, sie kam zurück und sie hat lauthals gesagt, ich bin geheilt. Doch ihre Krankheit verschlimmerte sich zusehends. Und da machte sich sie selbst dafür verantwortlich. Gott strafe ihren Unglauben. Sie glaube eben nicht stark genug und nicht recht daran, dass sie doch gesund geworden sei. Und eigentlich wolle sie ja auch gar nicht. Und das sei der Grund und auch das strafe Gott, weil dann müsse sie ja arbeiten. Sicher auch das gehörte zur Krankheit dieser Frau. Doch darin steckt eben auch etwas, das gesunde Christendenken, dass es ihnen mit ihrer Not ja recht geschieht. Ich habe kein anderes Schicksal verdient. Da ist der Zusammenhang von Tun und Ergehen. Ich muss halt die Suppe auslöffeln, die ich mir eingebrockt habe. Sicher, den finden wir durchaus im Alten Testament. Aber eben auch dort ist er schon durchbrochen. Das herausstechende Beispiel ist das Buch Hiob. Da ist einer, der muss ganz fürchterlich leiden. Und doch bestätigt Gott ihm, dass da nichts war, was dahinter steckte, was in seiner Schuld lag. Und unser Predigttext macht klar, Christus hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Getilgt, bezahlt, ans Kreuz genagelt und damit aus der Welt geschaffen. Das, was vor unserer Bekehrung, vor unserer Entscheidung für Christus, bevor wir an Christus gläubig wurden, bevor wir getauft wurden, aber auch alles, was wir danach an Schuld auf uns geladen haben und auch das, was wir zukünftig noch an Schuld auf uns laden werden, alles das hat schon auf dem Schuldbrief gestanden. Meine ganze Schuld vom ersten bis zum letzten Tag meines Lebens stand da schon drauf. Und genauso auch deine Schuld. Die ganze Schuld der ganzen Welt hat auf diesem Schuldbrief gestanden. Und der ist an das Kreuz Christi genagelt worden. Ich vermute, ihr kennt alle noch diese spitzen Spieße, auf die man früher in Geschäften und Kontoren bezahlte Rechnungen gespießt hat. Bezahlte Rechnung, aufgespießt, erledigt. Am Kreuz Christi wurde dieser unvorstellbar große Schuldstein aufgespießt. Auf ihm stand alle Schuld der ganzen Welt, der gesamten Menschheit. An diesem Kreuz hängt Jesus Christus nicht mehr. Das Kreuz ist leer, so auch hier das Kreuz. Es ist leer. Christus ist dort nicht hängen geblieben. Er wurde ins Grab gelegt, aber auch dort blieb er nicht, sondern er ist auferweckt worden zum Leben. Deshalb ist das Kreuz leer. Und nein, es ist eben doch nicht ganz leer. Denn der Schuldschein, der wurde ans Kreuz genagelt. An das leere Kreuz, da hängt jetzt der Schuldschein. Wer am Kreuz hängt, der ist verflucht, heißt es im 5. Buch Mose. Und du sollst so das Böse aus deiner Mitte wegtun. Und wörtlich heißt es hier im Predigttext, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Der Schuldschein ist erledigt, angenagelt ans Kreuz, ohne Bedeutung, ohne Wirkung. Alle Schuld vergeben für den, der glaubt. Wer es glaubt, der ist selig. Der ist schon mit Christus in ein neues Leben auferstanden. Konfirmation. Bekräftigen, bestätigen, dass du das glaubst, dass du dich darauf einlässt, dass du dich darauf verlässt, dass du daraufhin ja getauft wurdest. Und dass dir in der Taufe genau das noch einmal erfahrbar, spürbar von Gott zugesagt wurde. Mit Christus gestorben, mit ihm auferstanden. Neues Leben. Ein Leben, das nicht mehr von Raum und Zeit begrenzt ist. Auch wenn das neue Leben noch auf dieser alten Erde in deinem alten Körper gelebt wird. So ist doch der Same des neuen Lebens schon in dich hinein gesät, gepflanzt und wächst. Er wächst dem Leben in der Herrlichkeit aus deinem Leben heraus entgegen. Je mehr du körperlich abnimmst, desto mehr wächst dieser Samen in die Herrlichkeit. Wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. So hat es der Apostel Paulus an anderer Stelle einmal ausgedrückt und beschrieb damit seine Erfahrung als Mensch. Er wird älter, er wird schwächer, aber das, was da drin gesät ist, das wird immer stärker. Denn die Mächte und Gewalten haben keinerlei Anrecht mehr auf uns. Sie sind entmachtet. Sie haben gegen dich nichts mehr in der Hand. Denn der Schuldschein ist doch ans Kreuz genagelt. Und deshalb sind sie ihrer Macht entkleidet. Sie stehen nackt vor uns. Das, was sie immer gegen uns ins Feld geführt haben, führen wollen, womit sie uns erpressen und gefügig machen wollen, womit sie uns Angst einzuflößen versuchen, es ist erledigt. Am Kreuz festgenagelt, aus unserer Mitte entfernt, durch Jesus Christus, ein für allemal. Wer es glaubt, ist selig. Amen.